Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bei uns streikt gerade ein bisschen die Technik, also machen wir mal ohne Bild weiter. Ich freue mich ganz doll, heute hier sein zu können, auf der Buchmesse zu lesen. Und zuerst möchte ich natürlich mich und das Buch ein bisschen besser vorstellen. Mein Name ist Annalena Karl. Ich studiere momentan in Leipzig Anglistik im letzten Mastersemester. Aber ich komme ursprünglich aus Thüringen, aus Bad Salzungen. Und da beginnt auch die Geschichte meines Buches. Das heißt Der Schwindsatt. Und das sind Geschichten aus der Kindheit und Jugend von meinem Urgroßvater Günter Schmidt. Und da geht es eben um die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und er hat in Bad Salzungen, Facher und Eisenach gelebt. Das sind auch die Schauplätze von den Geschichten. Und ich kenne diese Geschichten schon, seit ich ganz klein war. Damals hatte ich noch Naturlocken. Das ist jetzt leider rum. Aber ich habe immer noch eine ganz enge Beziehung mit meinem Urgroßvater und mir war es sehr wichtig, seine Geschichten niederzuschreiben. Im letzten Jahr habe ich dann vom Verlag Edition Hamuda die Möglichkeit bekommen, das zu tun. Und ich habe mich sehr gefreut. Mein Urgroßvater wird dieses Jahr 86 und er ist richtig aufgeblüht, als das mit dem Buch dann geklappt hat. Ja, ich habe es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Geschichten, die mein Urgroßvater aus dem Krieg erzählt hat, in Buchform zu bringen. Und mir war es eben ganz wichtig, da darauf zu achten, dass ich immer die Vibes und das Gefühl so ein bisschen rübergebracht habe, die rüberkamen, wenn er die Geschichten erzählt hat. Dabei war mir meine Oma Ulrike, die sitzt heute auch im Publikum, eine große Hilfe. Sie hat sich eben Notizen gemacht, als mein Opa die Geschichten nochmal erzählt hat. Und hat die an mich weitergeleitet und ich habe dann eben die Details rausgearbeitet. Da muss man sich eben ein bisschen ransetzen, das Ganze vom Mündlichen ins Schriftliche zu bringen. Ja, und eben, man muss eben versuchen, mit seinem Ausdruck irgendwie die Wärme herzustellen, die er beim Erzählen sonst so rüberbringt. Ja, ich habe immer Rücksprache gehalten mit meinem Uropa beim Schreiben des Buches und beim letzten Gespräch vor der Veröffentlichung habe ich mir auch noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben und daraus ist das Vorwort entstanden und daraus möchte ich Ihnen jetzt gerne vorlesen. Du wirst ein anderer Mensch in einem Wort gesagt. Ich komme mir manchmal vor wie der Landgraf Ludwig, den der Schmied gesagt hat, Landgraf werde hart. Wenn einer hinter dir ist, der einen anderen totschlagen will, würde dich das gar nicht mehr berühren, weil das in unserer Zeit gang und gäbe war. Mein Urgroßvater erzählt von früher, vom Zweiten Weltkrieg, als er ein kleiner Junge war. Wir sitzen zu zweit am Küchentisch. Es ist warm und gemütlich hier, zu Hause. Ich denke über unsere Zeit nach. Meine Kindheit war geborgen, sorglos. Eine Tüte Eis und ein Stapel Bücher neben meinem Bett. Mein Opa musste für seine Kindheit kämpfen. Trotzdem sitzen wir hier nun zusammen in der Küche und die Sonne scheint durch die Gardinen. Unsere Zeit. Sofern der Krieg uns heute auch scheint, er bestimmt das Leben der Menschen, die nicht so viel Glück haben wie ich. Irgendwo auf der Welt erleben sie heute genau das, wovon Opa berichtet. Eine Versteinerung der eigenen Menschlichkeit aus Selbstschutz und Notwendigkeit, weil der Krieg ihnen keine Wahl lässt. Wie fühlt sich so ein Leben an? Jetzt kommt nochmal mein Opa zu Wort. Das war eine Zeit, in der du keine Angst mehr gehabt hast. Da hast du einfach keine Angst mehr gehabt. Wenn Fliegeralarm war und sie haben bombardiert oder geschossen, das war gerade so, als wenn du jetzt spazieren gehst. Ich hatte keine Angst. Das gehörte schon zum Alltag, ganz absurd gesagt. Man verdrängt sehr vieles. Das ging alles mitunter. Ich wusste, dass Krieg war, dass es gefährlich war. Die Flieger und Bomben und Toten. Das war mir alles klar. Trotzdem war er ein richtiger Lausbub. Gewitzt, klug und manchmal ein bisschen frech. Viele seiner Geschichten bringen mich immer wieder zum Schmunzeln. Es war eine Normalität, die beinahe von allein aufkam, weil der Krieg irgendwann selbst zur Norm wurde. Man kannte kein anderes Leben mehr. Trotzdem bleibt etwas zurück von der Grausamkeit, dem Misstrauen und den Entbehrungen dieser Zeit. Ich frage Opa, wie er mit seinen Erinnerungen umgeht. Über die schlimmen Erlebnisse habe ich mit niemandem gesprochen. Wenn dir so etwas widerfährt, das prägst du dir ein. Das behältst du für dein ganzes Leben. Ich bin ja nicht traumatisiert. Ich habe das eben verkraftet. Verkrafte es heute noch. Manchmal kommt es hoch, ja. wenn sie irgendwo etwas bringen, im Fernsehen oder Radio, da zuckst du eben. Das merkst du richtig, dass da mit dem Menschen etwas nicht stimmt. Das geht auch nicht weg. Das nimmst du mit ins Grab. Wir sitzen lange zusammen und unterhalten uns. Es berührt mich, meinem Opa so viele direkte Fragen zu stellen. Seine Antworten sind genauso direkt. Emotional, aber gefasst. Ich habe ihm schon immer gern zugehört, denn Opa ist ein meisterhafter Erzähler. Klein Günthers Abenteuer sind urkomisch, dann wieder tragisch, aber stets rührend. Ich sehe den kleinen blonden Jungen ganz lebhaft vor mir, wie er kurze Hosen über den aufgeschlagenen Knien durch seine Welt tollte und jeden Tag etwas Neues entdeckte. Sein Großvater Christian nannte ihn liebevoll einen Schwinsert, was im Salzunger Dialekt so viel wie Schweinebacke oder Lausbub bedeutet. Dieser kleine Schwinsert war ein Held. Er kam anderen zu Hilfe, ohne an sich selbst zu denken. Er schloss Freundschaften, die im direkten Widerspruch zum nationalsozialistischen Regime standen. Und er benutzte seinen eigenen Kopf, um selbst zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Ja, dabei war eben vor allem in der Nazi-Zeit sein Stiefvater Fritz ein wichtiges Vorbild für ihn. Und die politische Überzeugung von Fritze hatte einen wichtigen Einfluss auf meinen Uropa. Und dass das so auf ihn abgefärbt hat, hat manchmal auch recht abenteuerliche Folgen gehabt. Wie in der Geschichte, die ich Ihnen jetzt vorlesen möchte. Sie heißt Wir werden Stadtgespräch. Mit meinem Stiefvater Fritz gab es bei uns einen neuen Mann im Haus. Und was für einen. Fritze, wie wir ihn nannten, war kräftig und robust gebaut und ein leicht reizbarer, manchmal sogar aggressiver Mensch mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Er war gelernter Melker und arbeitete auf einigen Gütern, wobei er schon früh im Melkerverband organisiert war. Fritz war immer sehr politisch, ein Kommunist und Thälmann-Anhänger, was sich vor allem im Naziregime sehr problemreich gestaltete. Nicht, dass es ihn hätte aufhalten können. Von sich selbst behauptete Fritz stets, er sei ein aufrichtiger, ehrlicher Mensch. Er hasste den Nationalsozialismus. Und als ich eines Tages nach Erhalt meiner Hitlerjugenduniform vor ihm stand, bekam ich eine solch mächtige Ohrfeige, dass mein Käppi in die Ecke flog. Ohne Kommentar. Ich verbrachte jeden Tag viel Zeit mit Fritze und lernte sehr viel von ihm. Bald färbte auch seine politische Einstellung auf mich ab und ich begann so manches zu hinterfragen, was um mich herum geschah. Vor allem fiel mir auf, wie die Machthaber versuchten, uns Bürger tagtäglich für dumm zu verkaufen, indem sie allerlei Schauergeschichten erzählten und vor allem die Köpfe der Kinder von klein auf mit ihrer scheußlichen Ideologie vergifteten. Ich nahm mir damals Fritzes scharfen Verstand und sein feuriges, stolzes Gemüt zum Vorbild. Sein Einfluss, meine liberale Erziehung und mein gesunder Menschenverstand bewahrten mich schlussendlich davor, selbst Anhänger des nationalsozialistischen Gedanken zu werden. Während des Krieges arbeitete Fritze als Kraftfahrer. Der LKW, den er fuhr, war für ihn besonders wichtig, denn Fritze war auch emsig auf dem Schwarzmarkt involviert. Er betrieb Handel und lieferte allerhand Waren aus. Alles natürlich ohne Genehmigung. Als die Nazis begannen, Autos, Lastkraftwagen, Pferde und Hunde für den Krieg einzuziehen, dauerte es nicht lange, bis auch mein Stiefvater aufgefordert wurde, seinen heißgeliebten LKW abzugeben. Er konnte nichts tun und musste sich fügen, was ein schwerer Schlag für ihn war. Aufbrausend wie er war, wartete er nur auf eine Gelegenheit, seinem Ärger darüber Luft zu machen. Und lange musste er sich nicht gedulden. Eines Nachmittags holte ich Fritze von der Arbeit ab, was ich öfters tat. Mir gefiel es, mit ihm durch die Straßen zu schlendern, wenn die Stadt einmal nicht angegriffen wurde, denn man fühlte sich beinahe so, als gäbe es gar keinen Krieg. Dieser scheinbare Frieden war leider nur von kurzer Dauer, denn in der Schillerstraße nahe des Elisabeth-Krankenhauses kamen plötzlich zwei SA-Männer auf uns zu. Mir schwante bereits Böses, denn an ihren Mienen konnte man schnell erkennen, dass mit ihnen nicht gut Kirschenessen war. Sie blieben stehen und sahen uns prüfend an. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah, denn schließlich hatten wir uns nicht zu Schulden kommen lassen. Völlig unvermutet zeigte der eine SAler, ein besonders garstiger Kerl, mit dem Finger auf Fritzes Brust und sagte, »Was haben Sie jetzt gedacht?« Ich sah schon die Zornesröte in Fritzes Gesicht steigen. Das war natürlich die blanke Schikane und ohne zu zögern antwortete er mit lauter, fester Stimme, »dass du ein großes Arschloch bist.« Ich hatte gar keine Zeit, den Schreck dieser Antwort zu verdauen, denn die SAler wollten Fritze festhalten, was ihnen zum Glück nicht gelang. »Lauf!« rief er, und ohne nachzudenken rannten wir beide los. Unsere Flucht führte uns zuerst durchs Krankenhaus. Danach sprangen wir mit heißen Wangen und nach Luft japsend über Gartenzäune und rannten durch Gärten, bis endlich jeder für sich erleichtert, wenn auch abgehetzt, wieder zu Hause ankam. Unsere Verfolger hatten zum Glück schon nach einem kurzen Stück aufgegeben. Unser Abenteuer wurde Stadtgespräch und wie sich viele Jahre später herausstellte, erzählte mein späterer Schwiegervater die Geschichte sogar zu Hause bei seiner Familie im einige Kilometer entfernten Dorf Marxuhl, denn er arbeitete zu dieser Zeit in den Eisenacher Schaltapparaten und hatte auf Umwegen von unserem Abenteuer gehört. Ich selbst hatte große Angst damals, auch in der Schule, denn hätte man uns festgenommen, wäre ich womöglich in einer Erziehungsanstalt gelandet und Fritze im Konzentrationslager. Doch der Vorfall blieb ohne Konsequenzen. Zum Glück hatte uns keiner verpfiffen. Ja, also dieses Abenteuer war sozusagen so ein bisschen der erste Vorbote von vielen anderen Erlebnissen, die der Krieg für den kleinen Günther bereithielt. Und eines davon, wovon ich jetzt lesen möchte, hat ihn besonders stark geprägt. Die Geschichte heißt »Die Jabos kommen«. Über unserem Wohnhaus standen weithin sichtbar drei große Villen, in denen sich ein Mädcheninternat befand, eine sogenannte höhere Töchterschule. Da die Schule in unserer direkten Nachbarschaft lag, kannte ich einige Mädchen und Lehrerinnen, denn unsere Wege kreuzten sich oft. Eines Tages, ich schlenderte gerade nach Schulschluss den Weg entlang und hatte unser Haus fast erreicht, enthüllte schrillend ein kurzer Sirenenlaut. Voralarm. Ich reagierte sofort und warf mich bäuchlings auf die Straße. Das Herz pochte mir bis zum Hals. Der lange Sirenenton des Hauptalarms ließ nicht lange auf sich warten. Ich drückte meinen Körper noch flacher aufs Pflaster und versuchte still dazuliegen, um den britischen Jagdfliegern, die über mir durch die Luft rauschten, kein einfaches Ziel zu bieten. Mein Atem ging schrecklich schnell vor lauter Angst und ich hatte keine Ahnung, was in den nächsten Minuten geschehen würde. Kaum hatte ich mir diese Frage gestellt, da begannen die Jabos auch schon mit dem Beschuss des Johanna-Hauses unmittelbar neben mir. Nur einige Parkbäume trennten mich von dem Gebäude. Erschrocken zog ich Arme und Beine ein, um meinen Körper so gut es ging vor Trümmern und Steinen zu schützen. Zusammengekaut und vor Angst bebend wartete ich darauf, dass die schrecklichen Geräusche leiser wurden und sich die Angreifer zurückzogen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort so verängstigt kauerte, den Kopf zwischen den Armen, und zu verwirrt von dem schrecklichen Treiben, um nur einen klaren Gedanken zu fassen. Irgendwann wurde das Drohen über mir aber doch leiser und verstummte schließlich ganz. Als ich es endlich wagte, mich wieder aufzurichten, sah ich mit Schrecken, dass das Haus von einer Granate getroffen war. Sie hatte ein riesiges Loch in die Mitte der Wand gerissen. Ich stand regungslos und zitternd da und konnte kaum begreifen, was gerade geschehen war. Als ich mich umsah, traf mich der nächste Schock, denn mein Blick fiel auf einen Baum in der Nähe. Dort, oben in einer Astgabel, hing ein lebloser Körper. Das Grauen dieses Augenblicks werde ich nie vergessen. Noch heute sehe ich die arme Frau ganz deutlich vor mir und es schmerzt mich sehr, an sie zu denken. Sie war eine Lehrerin des Internats gewesen und hatte sich zur Zeit des Angriffs in ihrem Zimmer aufgehalten, als sie die Granate dort überraschte. Ich hatte die kluge, nette Dame persönlich gekannt und war ihr oft begegnet, weil meine Mutter während des Krieges in der Küche des Internats arbeitete. Damals war ich 12 Jahre alt und der furchtbare Tod dieser lieben Frau erschütterte mich sehr. Allein die Tatsache, dass Krieg herrschte und wir täglich um unser Leben fürchten mussten, ließ es zu, dass ich dieses Erlebnis verkraftete. Wie, weiß ich bis heute nicht. Für Günther gab es eine Möglichkeit, dem Schrecken des Krieges zu entkommen, wenigstens für kurze Zeit. Und das waren die Ferien in Bad Salzungen im Haus seines Großvaters, wo er geboren wurde und wo auch ich aufgewachsen bin. Und das ist wirklich richtig schön dort. Das ist umgeben von Natur und da konnte sich Günther richtig frei fühlen und konnte sich auch endlich wieder seinen Streichen widmen. Einer davon, von dem hören Sie jetzt, und der heißt Escargot à la Günther. Einmal, als ich die Schulferien in Bad Salzungen verbrachte, war der Vater meines Freundes Willi gerade auf Heimaturlaub. Ede, wie er von allen genannt wurde, hatte in Frankreich an der Front gekämpft und genoss nun einige Tage abseits der Schrecken des Schlachtfeldes. So sah er uns Kindern beim Spielen zu, als wir uns gerade an einem Bächlein zu schaffen machten, das durch die Wiese floss. Dabei kam er schließlich ins Plaudern und berichtete, wie er und seine Kameraden in Frankreich Schnecken gesammelt und gegessen hatten. Wir machten große Augen. Von solchen Leckereien hatten wir noch nie gehört. Nachdem Ede heimgegangen war, beschlossen wir abenteuerlustige Lausbuben, dieses scheinbar sehr schmackhafte Gericht selbst einmal zu probieren. Wenn die Schnecken für die Frontsoldaten gut genug waren, dann sicher auch für uns. In den Kriegsjahren war der Speiseplan sowieso etwas kärger und man war um jede Abwechslung froh. Wir machten uns also auf die Suche und waren irgendwann auch erfolgreich. Eine schwarze Wegschnecke, Vertreterin einer Nacktschneckenart, wurde so zum Opfer unserer Experimentierfreude. Da Ede uns nicht genauer erzählt hatte, wie man sie zubereitete, nahmen wir an, sie müsste wohl roh verspeist werden. Und genau so machten wir es. Ich lief zu meiner Tante Frieda und bat sie um ein Holzbrett aus der Küche. Als sie nachfragte, was ich denn damit vorhätte, wich ich ihr gekonnt aus. Sie gab mir schließlich das Brett unter der Bedingung, es im gleichen Zustand zurückzubekommen. Draußen legten wir also unsere Beute auf das Brett und schnitten sie bei lebendigem Leibe in kleine Scheiben. Wir wussten es ja nicht besser. Als wir die schleimigen, schwarzen Schneckenteilchen dann allerdings vor uns hatten, wurde uns doch ein wenig mulmig und wir beschlossen, zuerst nur ein kleines Stück zu probieren. Es kostete einige Überwindung, doch wir schafften es. Mit enttäuschendem Ergebnis. Es schmeckte grässlich. Vielleicht hatte Ede doch ein Geheimnis der Zubereitung für sich behalten. Willi und ich wollten es unbedingt noch einmal versuchen. Wir rannten in die Küche und stibitzten den Zuckertopf, streuten ein wenig Zucker auf unsere Schnecke und probierten noch einmal. Ein schwerer Fehler. Wenn überhaupt, dann schmeckte es noch schlimmer als vorher. Wir konnten nicht anders. Soldaten waren wir eben doch keine. Und so blieb uns nichts anderes übrig, als die Schnecke auszuspucken. Wir warfen die Schneckenstückchen ins Gras und ich gab mir größte Mühe, den grässlichen Schleim wieder von Tante Friedas Holzbrett herunterzukratzen. Aber wie ich mich auch anstrengte, es wollte einfach nicht gelingen. So musste ich meiner Tante Frieda das noch sehr verdreckte Brett wiederbringen. Sie fragte mich natürlich, was ich bloß damit angestellt hätte und ich druckste lange herum, bis ich wieder Sprache herausrückte. »Du Schwein!« schrie sie. Aber als das Brett schließlich doch wieder sauber wurde, war der Vorfall vergessen. Später berichteten wir Ede von unserem missglückten Schneckenmahl. Der gluckste nur und lachte bald schallend. »Ihr alten Schwinsmatzen«, rief auch er, »das waren doch die falschen Schnecken. Ihr hättet die mit Häuschen nehmen müssen. Und roh kann man die schon gar nicht essen.« Betreten schauten wir zu Boden. Aber von Nacktschnecken ließen wir erst einmal die Finger. Ja, Schwien ist übrigens im Salzunger Platt das Wort für Schwein, so ein bisschen weniger ernst. Ja, ich bin jetzt auch schon bei meiner letzten Geschichte angelangt. Die ist wieder ein bisschen ernster, denn sobald der kleine Günther wieder zurückkam nach Eisenach, ging es auch wieder mit dem Krieg weiter und er war nicht mehr so abgeschottet. Und Fritze stand ihm eben in der Notzeit zur Seite und er gab sich sehr stark, sein Stiefvater, und hat alles daran gesetzt, die Familie zu ernähren. Manchmal waren dafür aber auch recht spezielle Methoden nötig. Wie in der nächsten Geschichte, die heißt »Ein Waggon voll Elend«. In Eisenach gab es einen Güterbahnhof, auf dem Waggons vor dem Weitertransport oft für eine Weile abgestellt wurden. In ihnen befand sich Transportgut aller Art. Von Schuhen und Nägeln bis hin zu haltbaren Lebensmitteln wie Marmelade war alles vertreten. Das sprach sich in der notleidenden Bevölkerung natürlich schnell herum. Uns fehlte es am nötigsten. Und so kam es häufig vor, dass sich die Eisenacher über solche Waggons hermachten und sie plünderten, um ihre Kinder und sich selbst so gut es ging, über die Runden zu bringen. Fritze war ja selbstverständlich mit von der Partie. Um sich auf diese Weise etwas zu besorgen, das er auf dem Schwarzmarkt verkaufen oder gegen etwas anderes eintauschen konnte. So eine aufregende Aktion war genau das Richtige für einen Abenteurer wie mich und ich begleitete ihn öfters. Als wir einmal auf dem Weg zum Güterbahnhof waren, rauschten plötzlich einige britische Jagdflugzeuge über uns hinweg und begannen, wahllos die Waggons zu beschießen. Ich erschrak fürchterlich und zögerte gar nicht lange, sondern suchte zitternd Schutz unter einem Waggon und presste mich an ein Wagenrad, damit ich aus der Luft nicht zu sehen war. Denn wer weiß, vielleicht galten die Schüsse auch mir. Fritze hatte ich aus den Augen verloren. Ich hoffte, dass er ein ähnliches Versteck gefunden hatte wie ich. Unter den Kugeleinschlägen spritzten die Steine neben mir in die Höhe. Mir rutschte bei diesem Anblick fast das Herz in die Hose. Doch ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Jetzt nur keine falsche Bewegung. Regungslos verharrte ich unter dem Waggon, meinen Rücken fest an das kalte Metall gepresst. Irgendwann drehten die Flugzeuge schließlich ab. Ich wartete noch eine Weile und erst, nachdem ich sicher sein konnte, dass die Luft rein war, krabbelte ich vorsichtig aus meinem Versteck. Als ich mich aufrichtete, um nach Fritze Ausschau zu halten, fiel mein Blick auf den Güterwaggon, unter dem ich gekauert hatte. Und mir blieb beinahe das Herz stehen. Aus einer Spalte des Waggons griffen Hände ins Freie. In dem Wagen waren Menschen. Alle Farbe wich aus meinem Gesicht. Da drangen auch die erstickten Stimmen hinter der dicken Metalltür hervor. Wasser, Wasser! Sie bettelten und flehten und ich bekam noch größeres Mitleid mit ihnen. Doch nun bemerkte ich auch, dass Wachposten um die verplombten Waggons schlichen. Bei der ganzen Aufregung waren sie mir zuvor gar nicht aufgefallen. Ich hätte von Herzen gern etwas für die armen Menschen im Waggon getan, doch ich konnte nichts unternehmen, ohne dass es den Wachen aufgefallen wäre. Bevor sie mich also in meiner verdächtigen Situation entdecken konnten, nahm ich in die Beine in die Hand und rannte um mein Leben, bis ich erschöpft und erschüttert zu Hause ankam. Die verzweifelten Stimmen der Leidenden habe ich bis heute nicht vergessen. Ja, und ich möchte das Ganze abschließen und nochmal ein Stück aus dem Vorwort vorlesen. Das Vorwort ist mir relativ wichtig, weil da eben drin steht, warum dieses Buch gerade jetzt in dieser Zeit vielleicht ganz interessant zu lesen ist. Ein Buch über den Krieg und über den Nationalsozialismus und darüber, wie sich Rassismus anfühlt und ob man in einem Land leben möchte, in dem Rassismus an der Tagesordnung ist. Diese Frage müssen wir uns nämlich heute stellen. Der Krieg, die Propaganda und die furchtbaren Geschehnisse im Leben meines Uropas hätten ihn zu einem anderen Menschen machen können. Doch er wuchs nicht nur zu einem klugen jungen Mann heran, der seine beruflichen Ziele nie aus den Augen verlor, sondern ist bis heute liebevoller Ehemann, Vater, Großvater und Urgroßvater. Und ich war die erste von den Urgroßenkeln. 8 Stück sind es heute. In unserer Zeit muss seine Stimme wieder Gehör finden. Zu viele der Fehler von damals wiederholen wir und sie ernten Applaus aus einer gefährlichen Richtung. Es hilft nichts, von Mitleid zu predigen, wenn man nicht einmal Leid selbst erfahren hat. Und Nächstenliebe klingt nach einem verstaubten Konzept, nach Hippie-Stimmung oder Religion. Was wir brauchen, sind die Geschichten von Menschen, die wissen, was Krieg bedeutet, weil sie ihn erlebt haben. Zeitzeugenberichte erlauben uns einen unvergleichlich persönlichen Einblick in den Alltag des Krieges. Der Schwinser zeigt die Facetten einer Kindheit zwischen Lausbubenstreichen und Todesangst. So wie es war und so wie es leider immer noch ist. Denn auch mein Opa Günther wünscht sich eines vor allen anderen Dingen. Nie wieder Krieg. Und damit bin ich auch am Ende. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein durfte. Und ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Lust gemacht auf mein Buch. Vielleicht möchten Sie den Schwinser ja kennenlernen. Können Sie sich das hier kaufen? Ja, damit bin ich auch am Ende. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.